Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Ja, und es ist ja auch bewiesen, da gibt es Studien dazu, dass Klassen, in der viel musiziert wird, weniger Mobbingfälle haben. Weil die Kinder und Jugendlichen viel schneller lernen, das Gehör wird geschärft und man spürt sofort früher, jetzt bin ich in einem Konflikt und ich kann es nur wiederholen. Dieser gegenseitige Respekt und dieses gegenseitige Vertrauen wird stark durch die Musikausbildung gefördert. Ja.
Magistra Ulrike Sich ist Sängerin, ist lyrischer Sopran, Musikpädagogin und seit Oktober 2015 Rektorin der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Unter ihrer Leitung steht die MDW für eine demokratische, gerechte und weltoffene Gesellschaft, die die Zukunft durch eine unverhandelbare Haltung prägt, nämlich die Wahrung der Würde und Rechte aller Menschen. Ja, liebe Frau Rektorin, Magistra Ulrike Sich, Sie leiten eine großartige Institution, eine historische Institution, die Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, sind jetzt in der dritten Amtsperiode. Und wenn man sich ein bisschen so die Fakten anschaut der Universität, das ist ja wirklich gewaltig, 1817 gegründet, und wenn man die Absolventen, das sind die größten Namen sozusagen der Musik- und Theatergeschichte dabei.
Und Film?
Und Film natürlich, und Film. Können Sie ein bisschen was über diese wunderbare Universität sagen?
Ja, wie Sie sagten, wir sind 1817 gegründet worden aus dem Verein der Musikfreunde, der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, als Singschule. 12 männliche, 12 weibliche Schülerinnen und Schüler. Und jetzt würde man sagen gendergerecht. Ja. Damals war das so, man hat das so gegründet. Und in den über 200 Jahren sind wir zu einer der weltgrößten Musikuniversität gewachsen, in den Bereichen, wie Sie schon sagten, Musik, Theater und Film. Und auch zu den weltbesten Musikuniversitäten. 2019 ist es meinem Rektorat gelungen, dass wir die Universität im internationalen QS-Ranking auf Platz 1 gebracht haben, also wirklich an die absolute Weltspitze. Und seither sind wir immer ganz oben. Wir sind mal Platz 2, dann sind wir 4, dann sind wir wieder 3. Aber seither können wir diese Stellung halten. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil echt auch das gesamte Haus da sehr mitmacht, sehr mithilft und wir sehr stark qualitätsgesichert sind. Wir sind eine extrem internationale Universität. Wir haben über 70 Nationen weltweit an Studierenden von jedem Kontinent der Welt. Wir haben ungefähr 1300 Lehrende. Wir haben 450 Verwaltungsangestellte. Wir sind in 25 Organisationseinheiten, 25 Instituten organisiert.
Standorte.
Wir haben 11 Adressen. Der Headquarter sozusagen ist im dritten Bezirk am Anton von Webernplatz. Und es gibt interessante Forschungszentren. Wir sind wirklich eine richtige Universität. Es ging auch schon der Wittgenstein-Preis zu uns im Bereich Ethnomusikologie. Wir haben Preisträgerinnen und Preisträger in der Kunst, egal in welches Fach sie schauen, sei es in der Musik, sei es im Theater, sei es im Film. Wir sind überall vorne dabei und da habe ich eine große Freude, muss ich wirklich sagen, und erfüllt mich.
Naja, wenn man sich die Namen anschaut, ich habe mir da nur ein paar rausgesucht. Sie hat unter den Absolventen der Claudia Abbado bis hin zum Peter Alexander, ist eine breite Palette, die Barbara Albert, der Achim Benning, der vor kurzem verstorben ist, großer Burgtheaterdirektor, Friedrich Zerha, der Komponist, die Angelika Kirchschlager, die aus ihrem Metier kommt, aber auch historisch Gustav Mahler, Zubin Mehta, Tobias Moretti und.
Tobias Moretti hat bei uns Komposition studiert.
Sehr gut.
Das ist ein ausgebildeter Komponist. Das wissen nämlich die wenigsten. Das ist ein ganz großartiger Künstler.
Aber es hat
wollen wir vielleicht ein paar Jungen nennen? Kopaczynskaja, Jack Navorian, Kirill Petrenko. Also ein bisschen auch bei den jungen Namen sind und nicht in der Vergangenheit. Olga Neuwirth,
natürlich. Ich meine, die Oper entwickelt sie ja weiter. Aber vielleicht kommen wir dann ein bisschen später so ein bisschen zwischen Musik und Regie, also das Spannungsverhältnis ein bisschen aufzuarbeiten. Sie selber sind eine Sopranistin.
Ja, ich bin Sopranistin. Ich habe Gesangspädagogik studiert und Musikpädagogik und mich dann im Ausland noch zur Sängerin fertig ausbilden lassen. Bin aber dann schon 1990 an die Universität gekommen und bin seit 35 Jahren jetzt an der MTG. Ja.
Sie haben dann so ein bisschen den Schwerpunkt auf die Pädagogik gelegt.
Ich habe, ja.
Weil Sie haben
ja
großartige Auftritte international.
Ja, ja, aber ich bin wirklich von Herzen Gesangspädagogin. Ja. Ich finde Pädagogik, Pädagogin zu sein, einen wunderbaren Beruf und ich liebe es. Ja. Ich habe meinen Beruf wirklich geliebt.
Na, ihr habt ja wesentliche Beiträge zur Antidiskriminierung gesetzt.
Ja, ich bin ja schon sehr früh, 1990, als ich an die Universität kam, von meinem damaligen Chef Dr. Harald Görz in den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen entsandt worden. Und nach einigen Jahren bin ich dann die Vorsitzende des Arbeitskreises geworden und so konnte ich schon sehr bald die Politik und die Antidiskriminierung der Universität sehr stark ins Haus hineintragen, in der Prävention, in der Aktion. Und es ist mir auch jetzt als Rektorin sehr, sehr wichtig, Antidiskriminierung jeder Form, die im Universitätsgesetz verankert sind. Es ist so, dass es uns auch gelungen ist, die Frauenförderung im Sinne der Antidiskriminierung zu etablieren. Und es freut mich sehr, dass mein Haus oder unsere Universität das wirklich sehr stark mitträgt. Gendergerechtes Formulieren ist bei uns einfach Usus und kein aufgelegte Zwangsaktion.
Ja.
Eines von vielen Beispielen, ja.
Ja. Na, es gibt ja noch ein großes Thema, das große Häuser zum Beispiel auch schon angepackt haben. Das ist natürlich die Aufarbeitung der Zeit im Nationalsozialismus. Auch deutsche Theater, die haben schon, da beginnt halt sozusagen die Geschichtsschreibung 33 bis 45. Bei uns war es halt dann Österreich intern 34 bis 38, 38 bis 45. Ist das auch ein großes Thema in der?
Ja, dieses Thema nehmen wir sehr ernst und es ist uns wirklich ein Anliegen, diese Zeit aufzuarbeiten und die Opfer des Nationalsozialismus aus dem Vergessen wieder herauszuholen und sie namentlich zu nennen und sie sichtbar zu machen. Wir haben hier mehrere Bereiche der Universität, die sich um dieses Thema kümmern. Einerseits ist es das Archiv der Universität, da haben wir zum Beispiel Klingende Zeitgeschichte, wir haben Podcast. Unser Archiv hat sich auf dieses Thema, also ein Forschungsarchiv auch, hat sich auf dieses Thema sehr spezialisiert. Dann haben wir 2016 das Forschungszentrum Exilate gegründet, das zuvor ein Verein durch Gerold Gruber war und das haben wir dann an die Universität genommen. Gerold Gruber ist ein Kollege an der Universität und diesen Verein haben wir dann an die Universität gebracht und eben als Forschungszentrum dann etabliert. Und wir haben jetzt seit 2016 bereits über 40 Nachlässe von Komponisten und Komponistinnen, die eben von den Nationalsozialisten ermordet wurden oder fliehen mussten, daher auch Exilmusik.
Ja.
Wir haben hier eine sehr schöne Kooperation mit dem österreichischen Parlament.
Ja.
Und das bedeutet, wann immer im Parlament Gedenkfeiern sind oder Musik benötigt wird, spielen unsere Studierenden diese Musik. Und das ist eine wunderbare Sache, denn symbolisch ist uns da gemeinsam gelungen, die von den Nationalsozialisten zerstörten Menschen, denen die Musik durch die musikalische Sprache eine Stimme vom österreichischen Parlament zurückzugeben.
Ja, ja, ja.
Und wir merken immer bei Hinterbliebenen, wie wichtig ihnen diese Symbolik
ist. Das hat eine große Symbolik.
Und das ist wirklich wunderbar.
Das hat eine
und wir finden da Komponisten und Komponistinnen, die keine Möglichkeit überhaupt mehr hatten, als Komponisten tätig zu sein zum Beispiel oder die wirklich in die Vergessenheit geraten sind, wie Winterberg zum Beispiel haben wir entdeckt, Julius Bürger und. Es ist unglaublich schöne Musik.
Wirklich, es ist fantastisch sozusagen, da auch Biografien von Verfolgten wieder in Erinnerung zu rufen.
Und nächstes Jahr haben wir 10 Jahre Exilat, das werden wir groß feiern, auch in New York und überall.
Nein, ich glaube, dass die Aufarbeitung der Geschichte ganz wichtig ist. Wir haben ja jetzt zum Beispiel vor wenigen Tagen den 70. Jahrestag der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper gefeiert. Und da hat es schon so Hintergrundberichte sozusagen gegeben, sozusagen von dem Eröffnungstag da 1955, wo ja noch viele belastete, um nicht irgendeinen bestimmten Dirigenten persönlich zu nennen, dort tätig waren und wo man dann zum Beispiel, wo dann auch Kommentatoren geschrieben haben, dass beim Eintreffen des Bundespräsidenten das Licht runtergesenkt wurde und ja, so weiter. Ja. Also da hat es schon noch gewisse Signale.
Kann ich auch an die Universität blicken. Ja. Es ist ja, man fragt sich ja, warum diese tollen Musikerinnen und Musiker nicht zurück an die Universität gekommen sind, auch die Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseure. Ja. Aber das war deshalb, weil die Nationalsozialisten sozusagen in der unteren Liga geblieben sind.
Ja.
Und der letzte Nazi wurde 1986, ist in Pension gegangen an unserer Universität.
Ja,
und diese Leute sind nach wie vor in den Berufungskommissionen, in den Senaten gesessen und haben dafür gesorgt, dass die jüdischen Menschen nicht zurück an die Universität kommen konnten.
Und da ist
uns sehr viel.
Unter bestimmten Vorwänden.
Ja, natürlich, unter bestimmten Vorwänden. Wurde dann nicht mehr laut ausgesprochen. Ja. Das ist klar. Da gab es dann andere Vorwände. Aber das war schon ein Kahlschlag in Kunst und Kultur. Überhaupt in Wissenschaft, Forschung sowieso. Ich meine, wenn man bedenkt, vorher war Österreich top in der medizinischen Forschung zum Beispiel und dann ist alles nach Amerika abgewandert. Ja.
Zu meinen Aufgaben zum Beispiel zählt auch die Erwachsenenbildung. Also bin auch in Gremien der Wiener Volkshochschulen tätig. Und wenn man uns da die Geschichte anschaut, haben wir in den 20er und frühen 30er Jahren gesehen, dass die ganz großen Wissenschaftler dieser Zeit am Abend rausgefahren sind in die Volkshochschulen und dort die populärwissenschaftliche Vorträge gehalten haben. Bis in Sigmund Freud und. Und sogar der Einstein ist in den späten 20ern nach Wien gekommen und hat da populärwissenschaftliche Vorträge gehalten. Das konnte man nur damals in der Oranien nicht machen, weil es so viele Anmeldungen gegeben hat. Da musste man extra die Sophienseele mieten dafür. Ne?
Ist wunderbar. Ja, jetzt geht ja wieder der Trend dahin, dass die Universitäten wieder in die Schulen hineingehen und in die Gesellschaft hinein. Ja. Wir halten das für enorm wichtig.
Ja.
Und unsere Universität hat ja auch eine starke Musikpädagogik. Und wir sind sehr vernetzt auch mit dem österreichischen Schulsystem, speziell natürlich in Wien. Und wir bringen auch sehr viel Kunst und Kultur in die Schulen hinein. Wir haben auch einen Award für die Schülerinnen und Schüler, Maturantinnen und Maturanten mit ihren Vorwissenschaftlichen Arbeiten. Und da haben wir einen Award ausgesprochen und wir österreichweit haben wieder tolle Einreichungen und wir preisen die Besten, um zu zeigen, welche Wissenschaft, welche Forschung gibt es zu Musik, sei es jetzt Musiktheorie, sei es Musikwissenschaft, sei es Musiksoziologie, sei es Musik. Volksmusikforschung und oder auch in der wirtschaftlichen, sei es Kulturbetriebslehre. Wir haben ja sehr, sehr viel Forschung und es ist uns sehr wichtig, auch die Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam zu machen, was könntet ihr nach der Matura studieren im Sektor Kunst und Kultur und Wissenschaft.
Liebe Frau Rektorin, wir werden bald einmal das Problem haben, dass die Zeit zu kurz wird. Aber ich wollte Sie noch einiges fragen. Wenn man einzelne Einrichtungen in Ihrer Universität sich anschaut, nehmen wir jetzt her zum Beispiel das Reinhardt-Seminar. Dann ist ja das auch untrennbar sozusagen mit der österreichischen Theatergeschichte verbunden.
Ja, natürlich. Ja.
Also, das ist klar. Das ist ja eine Institution, die wahrscheinlich weit über den Rahmen ihrer Universität hinausgeht, ne? In ihrer Außenwirkung und
was die Außenwirkung anbelangt, muss ich sagen, das Max-Reinhardt-Seminar zählt natürlich zu unseren prominenten Instituten, aber da haben wir schon mehr, also genauso auch die Filmakademie. Wir haben Oscar-nominierte Studierende, die Kammermusik, Konzertfach und so weiter.
Ja.
Es ist so, das Max-Reinhardt-Seminar wurde ja vor ungefähr 100 Jahren gegründet, und zwar im Schönbrunner Schlosstheater, ist die originale...
Ein sehr schönes Theater.
Ist es, genau.
Ist in meinem
Wohlkreis, Genau, das war die originale Adresse des Max-Reinhardt-Seminars. Und seither zählt das Schönbrunner Schlosstheater zu unserer Universität.
Bitte bewahrt es gut.
Tun wir auch. Wir sind auch im besten Einvernehmen mit Schönbrunn. Und es ist natürlich auch eine schöne Symbolik, dass dieses Theater wurde von Maria Theresia für ihre Töchter gebaut, damit die dort auftreten können, weil die eine Gesangsausbildung machen mussten.
Ja.
Und auch das hat wieder so einen historischen Aspekt zu unserer Universität. Und wir sind da wirklich sehr glücklich, dass wir in der Position sind, dass wir unsere Institute sehr tief in die Vergangenheit fassen können, sehr tief aus der Vergangenheit wurzeln. Genauso mit der Musiktherapie, die gibt's auch schon seit 100 Jahren an dieser Universität, wo wir spezialisiert sind auf Kinder- und Jugendtraumata.
Aber jetzt wird da mit der MedUni zusammen?
Genau, wir haben ja auch eine Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien. Wir haben aber auch eine Kooperation mit der Ukraine. Wir sind schon vor dem Krieg stark in Verbindung gewesen, eine Kooperation gewesen, und wir bemühen uns sehr, der Ukraine zu helfen, hier eine Musiktherapie aufzubauen. Und jetzt natürlich durch den Krieg hat es umso mehr noch eine größere Bewandtnis, weil ja die Traumata und die, ich muss da gar nicht drüber sprechen, wie schrecklich das ist, das ist uns allen klar. Und wir sind hier sehr bemüht, da zu unterstützen. Auch wie die Flüchtlingswelle nach Österreich gekommen ist, hat auch unsere Musiktherapie sofort Kontakt aufgenommen, und freiwillig haben unsere Studierenden und Lehrenden da mitgeholfen, da schwer traumatisierten Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien zu unterstützen. Dasselbe war in der Covid-Zeit. Wir hatten hier eine sehr schöne Kooperation auch mit der Stadt Wien. Wir haben mit der Musiktherapie gearbeitet. Das heißt, einsame Menschen haben uns angerufen. Wir spielen ihr Lieblingslied. Wir haben mit diesen Menschen am Telefon ihr Lieblingslied gesungen. Und dann gab es noch 20 Minuten therapeutische Gespräche. Wir gehen in die Krankenhäuser hinein. Auch eine starke Kooperation mit der Stadt Wien.
Unglaublich,
und so weiter. Also, wohin Sie schauen, wir sind einfach überall dabei.
Ganz, ganz wichtig.
Dabei. Ja.
Und mit der Privatuniversität der Stadt Wien gibt es eine gute Zusammenarbeit.
Mit der MUG gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit. Ja. Wir haben jetzt gerade ein Fest für Johann Strauss gemeinsam mit ORF3 gehabt. Können Sie gerne dann im Fernsehen nachsehen.
Ich bin einer der Protagonisten des Strauß-Jahres. Und ich danke auch dafür, dass Sie das Schönbrunner Schlosstheater dem Roland Geier für Wiener Blut überlassen haben.
Ja, wunderbar. Haben. Auch, ja, genau. Also das sind wir auch. Also wir arbeiten auch mit anderen. Also österreichweit, das nennt sich Alle Neuen.
Ja.
Wir Musikuniversitäten und Musikhochschulen sind eine ganz enge Gruppe geworden. Die Rektoren treffen uns so alle 6 bis 8 Wochen, besprechen gemeinsame Themen und haben dann auch jedes Jahr so eine Leistungsschau der Alle Neuen. Und dieses Jahr sind wir dann, also das nächste Jahr sozusagen im März, sind wir dann in Vorarlberg, in Feldkirch, und da wandern wir immer von einer Institution zur anderen. Es ist ein wunderbares, schönes Miteinander. Und das finde ich auch so wichtig. Wir alle sind hoch international, und es ist uns wirklich, die Qualität steht im Vordergrund. Und ich finde, dass wir Musikuniversitäten und überhaupt die Kunstuniversitäten ein Best Practice sind des gemeinsamen Miteinander. Mhm. Ein Miteinander, ein Forschen, ein Musizieren, ein gemeinsames Agieren, international mit Respekt, Würde und Anstand. Mhm. Und da könnten sich viele Kriegsträumenden ein Beispiel nehmen. Es geht miteinander. Man muss die Kommunikation ist uns wichtig, und die Universität hat eine Haltung, die nehmen wir sehr ernst, und die ist für uns unverhandelbar. Die Wahrung der Würde und Rechte von Menschen.
Ja.
Und da kennen wir keine Kompromisse. Es ist uns wirklich wichtig, dass alle Menschen, die mit uns wirken, die an der Universität sind, mit denen wir kooperieren, diese Haltung haben.
Ja, ich halte das für ganz, ganz großartig. Und ich schätze das ganz besonders, dass Sie in verschiedenen Bereichen, dass Sie auch rausgehen, auch mit jungen Künstlerinnen und Künstlern und in der Gesellschaft andocken, ob das jetzt in der Musiktherapie ist, in der Medizin, gegenüber Jugendlichen.
Oder zum Beispiel, wir haben ein sehr schönes internationales Projekt in der Kammermusik, das nennt sich Musetica.
Ja.
Das heißt, international kommen Studierende zusammen für eine Woche, 10 Tage, erarbeiten ein Programm. Und das wird dann in Gefängnissen gespielt oder in Obdachlosenheimen oder in Krankenhäusern oder wo auch immer. Und da, wir bemühen uns wirklich sehr, unsere Kunst, egal in welchem Metier, in die Gesellschaft stark hineinzubringen.
Also ein sehr, sehr lieber Freund, den ich sehr schätze, ist Martin Grubinger, der große Karriere ja. Sozusagen am Schlagzeug hat und ja. der jetzt gesagt hat, er geht jetzt in die Pädagogik, weil er geht davon aus, dass man junge Menschen mit entsprechendem Engagement und Einsatz auch relativ einfach zu einem Instrument und zu einem musikalischen Verständnis bringen kann.
Das ist das eine, aber das ist natürlich eine partielle Sache, was der Kollege Grubinger macht. Ja?
Ja.
Ich als Rektorin setze mich seitdem ich im Amt bin für die gesellschaftliche Relevanz der Musikausbildung ein. Es muss einmal nachhaltig verstanden werden, ja, dass die Musik- und Kunstausbildung für die Gesellschaft von höchster Relevanz ist. Es geht nicht darum, ob die Kinder und Jugendlichen begabt sind. Es geht nicht darum, um die Nachwuchskünstlerinnen und Künstler zu finden, weil die kommen sowieso an die Oberfläche aufgrund ihrer Begabung. Es geht darum, dass die Menschen Kompetenzen erhalten, die für ihr erwachsenes Leben von größter Bedeutung sind. Da spreche ich von sozialen Kompetenzen, da spreche ich von Feedback-Kultur, da spreche ich von Disziplin. Ein Instrument zu lernen bedeutet auch dran zu bleiben, üben.
Ja.
Es bedeutet der anderen Person zu vertrauen. Auch das ist eine große Kompetenz, die man durchs gemeinsame Musizieren bekommt. Im chorischen Singen, im kammermusikalischen Miteinander. Man übergibt immer wieder mal die Lied. Einmal spielt die erste Geige das Thema, dann spielt das Cello das Thema, zum Beispiel exemplarisch, ja. Also das. Es ist bewiesen, dass eine musikalische Ausbildung für die Gehirnentwicklung von großer Relevanz ist. Daher ist ja auch zum Beispiel die Demenzforschung stark oder die Demenzbehandlung stark verbunden mit Musik und Kunst, weil sich hier einfach im Gehirn, ich kann das jetzt nicht fachlich bringen, ich bin Sängerin, Sie wissen, was ich meine. Das ist von wirklich großer Bedeutung und wir verstehen es nicht. Ich verstehe es nicht, warum ich immer wieder, wenn eine neue Regierung kommt, bei Null starte und immer wieder sagen muss, wie wichtig die Kunst und Kultur ist, wie wichtig die Ausbildung ist. Wir werden immer als das Land Österreich, das Weltkunst- und Kulturland schlechthin. Wir werden aber hauptsächlich als Veranstaltungsort und Touristenort wahrgenommen. Aber es muss einmal verstanden werden, was wir hier in der Ausbildung schaffen, ja. Das ist ja genau die Basis dafür, dass unsere Konzerthäuser weltweit von österreichischen Künstlerinnen und Künstlern, da meine ich nicht die hier geboren wurden, sondern die hier ausgebildet wurden, ja, dass wir die Häuser weltweit füllen. Und das ist mit, warum Österreich so ein starkes Kunst- und Kulturland ist, weil wir in der Ausbildung so hervorragend sind. Und ich finde, das muss noch stärker auch in der Gesellschaft wahrgenommen werden, dass die musikalische und Kunstausbildung genauso wichtig ist wie die MINT-Ausbildung. Ja?
Da rennen Sie bei mir offene Türen. Ich habe kürzlich eine Buchpräsentation, die Stadt Wien hat so eine Aktion, wo 100.000 Bücher verteilt werden, eine Stadt, ein Buch, mit dem Arno Geiger und der Ilke Heidenreich diskutiert, wenn wir eine große Präsentation gehabt haben. Und da ist auch darum gegangen, was kann Kunst und Kultur sozusagen bewirken. Und ich verwende dann immer das Zitat von Pablo Picasso, der gesagt hat, Kultur und Kunst sozusagen ist das Mittel, um den Staub von der Seele zu bringen oder die Verschmutzung der Seele zu bringen. Also es ist etwas, wir befassen uns mit den Sinnfragen. Ja,
und es ist ja auch bewiesen, da gibt es Studien dazu, dass Klassen, in der viel musiziert wird, weniger Mobbingfälle haben. Weil die Kinder und Jugendlichen viel schneller lernen, das Gehör wird geschärft und man spürt sofort früher, jetzt bin ich in einem Konflikt und ich kann es nur wiederholen. Dieser gegenseitige Respekt und dieses gegenseitige Vertrauen wird stark durch die Musikausbildung gefördert.
Ja,
und daher versteht man es nicht, warum die Pädagoginnenbildung, man kann jetzt Volksschullehrer werden, ohne dass ich musikaffin sein muss. Also das ist doch eine Rückwärtsbewegung. Und es ist mir jetzt auch gelungen, dass wir es gemeinsam mit dem Bildungsministerium haben wir es jetzt geschafft, dass jetzt Musiklehrende, die Instrumental- und Gesangspädagogen, dass die mit einem Ergänzungsstudium ab 2026 nun Musikfachlehrer in Volksschulen werden
großartig,
können.
Großartig.
Und ich muss sagen, auf das bin ich jetzt ein bisschen stolz, weil das hat mich sehr viel Kraft gekostet.
Man kann da nicht genug in Bildung investieren.
Ja, genau, man kann da nicht genug in Bildung investieren.
Aber wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie mir jetzt recht geben werden, aber so wie Sie das jetzt dargestellt haben, sozusagen mit der Wirkung von Musik und mit der Wirkung von Kultur, da sind sie nicht weit entfernt sozusagen vom Sport.
Danke, genau mein Thema. Ich habe kein Verständnis, warum immer der Sport und die Musik gegeneinander gestellt werden. Nein. Beides ist gleich wichtig, beides. Ja. Und auch in den Schulen, es ist extrem wichtig, dass die Kinder sich bewegen, nicht nur sitzen an den Tablets, an den Handys, die Kinder sitzen zu viel. Ja, es ist beides genau wichtig. Und ich finde, wenn wir eine moderne Bildung haben wollen, dann muss Kunst, Kultur und Sport wieder stark in die Curricula integriert werden. Das ist essentiell.
Darum schätze ich das auch so bei meinem lieben Freund Alexander Wrapetz, den ich immer als meinen Doppelpräsident bezeichne. Ja. Auf der einen Seite ist er der Präsident des bedeutendsten Fußballvereins in Mitteleuropa und auf der anderen Seite Präsident der Wiener Symphoniker. Genau. Und ich sage, diese Verbindung ist enorm wichtig.
Die ist enorm wichtig. Ja. Das ist essentiell für jeden Menschen. Nicht nur für Kinder, für jeden Menschen ist das
jetzt
essentiell.
Vielleicht, wir müssen irgendwie schon abrunden. Ich kann Stunden diskutieren.
Wir können einen Teil 2 machen.
Ja, das wär wahrscheinlich
heute ist Teil 1.
Gut, eine ausgezeichnete Idee. Eine ganz ausgezeichnete Idee. Jetzt sagen wir sagen das gar gerne in Wien. Und das, wie Sie haben gesagt, die Kontinuität in der Kulturpolitik, das ist ein eigenes Kapitel.
Nicht in der Kulturpolitik, in der Bildungspolitik.
In der Bildungspolitik, ja, natürlich, da muss man genug investieren.
In der Bildungspolitik.
Also, ich gehöre sicher zu denen, die ständig, ich war jetzt 5 Jahre im Kulturausschuss und eben mit dem Bürgermeister in Wiener vereinbart, dass ich mich um Bildung und Kultur jetzt auch in der Präsidentenfunktion gleichermaßen kümmere. Aber wir sagen immer, wir sind die Welthauptstadt der Musik.
Genau.
Ja? Oder der darstellenden Kunst überhaupt. Ja. So. Und jetzt ist meine Frage, und Sie haben es eh schon fast vorweggenommen, wir müssen da wahrscheinlich noch viel, viel mehr im Bildungssystem investieren.
Sie meinen jetzt die Stadt Wien?
Nein, ganz Österreich, würde ich sagen.
Bei der Stadt Wien hätte ich sofort zu sagen, es braucht viel mehr Musikschulen.
Da rennen es bei mir offene Türen ein. Das ist eine rein finanzielle Geschichte.
Haben wir sehr viel Privatunterricht.
Ja.
Und ich finde, die Kinder und Jugendliche haben das Recht auf musikalische Bildung.
Ja.
Und ich bin ja auch die Vorsitzende des Bundesfachverrates Primeller Musiker.
Ja.
Und ich habe einen großen Einblick in die Länder, was das Musikschulwesen anbelangt. Und da muss ich sagen, die Musikschulen in Wien sind top, qualitativ hervorragend.
Ja.
Aber es sind zu wenige. Und da, wenn ich darf, als
jede
Rektorin
Stimme,
der MBB
jede Stimme
unterstütze
ist wichtig,
ich Sie sehr, sehr gerne.
Ja.
Wir haben in Wien zu wenig Musikschulen.
Ja. Wir haben nur im Moment das Problem, dass wir ein riesiges Budgetloch, was vom Bund nach unten delegiert wurde, auch in Wien stopfen müssen. Aber es ist ein ganz großes Thema, weil wir natürlich auch wissen, dass in den Bundesländern sozusagen der Zugang zu Musik schon größer ist. Ja?
Ja.
Das wissen wir. Und am stärksten ist in Vorarlberg, ne?
Ja, die sind alle stark.
Ja.
Oberösterreich, Salzburg, Tirol. Nein, das sind eigentlich alle stark, muss ich sagen. Also,
das ist auch in der ländlichen Struktur, spielen natürlich diese lokalen Blasmusik und so weiter.
Aber ich muss jetzt widersprechen. Ja. Es ist auch in Wien stark und das merken wir auch bei den Zulassungsprüfungen.
Ja.
Wir haben ja auch einen hochbegabten Kurs. Zu uns kommen unsere jüngsten Studierenden, sind dann Schülerinnen und Schüler natürlich, die sind 6 Jahre alt. Also wir haben schon auch als Universität einen starken Einblick, was tut sich auch lokal in Wien und in Wien, und das kommt natürlich bei Ihnen nicht so an. In Wien wandert sehr viel in den Privatunterricht und der ist natürlich,
ist man schon bewusst.
Qualitätsgesichert.
Gell? Ist
die
man
Kinder
schon bewusst,
sind da eher ausgeliefert und daher, gerade in Wien gibt es so viele Kunst- und Kulturinteressierte Menschen. Und da muss ich sagen, ich kann es wiederholen.
Aber auch lokal in Wien Oder ist vor allem der Zuzug, ihr seid ja international on the top, das haben wir schon gesagt.
Ja, wir sind
und
sowieso
international. Ihr seid weltweit bekannt, und als ein junger Musiker irgendwo auf irgendeinem Teil sozusagen der Welt es irgendwie ermöglichen kann, dass er nach Wien kommt, wird er das wahrscheinlich tun und zu euch kommen. Aber so aus Wien und aus Österreich heraus, wie schaut es da mit den jungen Schauspielern, mit den jungen Sängerinnen und Sängern?
Es schaut sehr gut aus. Ja. Wir haben eine gute Durchmischung, Österreich, also in Österreich Geborene, oder nach Österreich, na, eigentlich in Österreich Lebende. Ja. Unsere Österreicherinnen und Österreicher sind nicht die, die in Österreich geboren wurden, sondern in Österreich leben. Das ist ein Unterschied. Ja. Und da haben wir eine gute Durchmischung. Und es ist uns natürlich, also weil Sie gesagt haben, wenn ich im Ausland bin und so, wir haben starke Zulassungsprüfungen. Mhm, und wir, bei uns ist es nicht so, dass wir uns anschauen, woher kommt jemand, sondern unsere Zulassungsprüfungen sind wirklich ein starke internationale Wettbewerbe. Ja. Max-Reiner-Seminar zum Beispiel hatten wir heuer 800 Bewerbungen, in Dirigieren 100 Bewerbungen, also je nachdem, in welches Fach Sie gehen.
Ja.
Wir haben im Jahr ungefähr 3600 Bewerbungen und die Universität nimmt nur 10%.
Ja, ja.
Das heißt, es ist ein hoher internationaler Wettbewerb und wir sind in der glücklichen Situation, dass wir uns wirklich weltweit die besten Studierenden auswählen können und da sind sehr viele Österreicherinnen und Österreicher auch dabei.
Ja,
das ist schon eine große Freude. Und dann sieht man ja, und das spielt sich ja jetzt wieder auf Österreich zurück, dass das Musik aus den Musikschulen in Österreich, österreichweit, hervorragende Arbeit leisten. Ja.
Also ich nehme die Forderung mit. Liebe Frau, dann kommen wir ganz zum Schluss. Wir können nicht Stunden weiter diskutieren, weil es folgerten mal unzählige Fragen ein.
Mir ehrlich gesagt auch, mir auch 1000 Antworten.
Ja. Sie sind Rektorin der Musik, also ausgebildete Sopranistin. Darf ich einmal fragen, gibt es Lieblingskomponisten oder gibt es irgendein Lieblingswerk?
Diese Fragen erhalte ich immer wieder.
Ja.
Ich muss echt sagen, das kann ich eigentlich nicht beantworten, weil immer das, was ich gerade übe, ist dann mein Lieblingswerk. Ja. Und Sie werden jetzt lachen.
Ja.
Ich habe vorgestern in Manager in Concert mitgesungen.
Ja.
Und da habe ich den Masochisten-Tango von Tom Lehrer und den Krankenhauspatienten, den Krankenkassenpatienten von Leopoldi gesungen. Und
Hermann Leopoldi.
Ja, und in dem Moment waren das meine zwei Lieblingsstücke. Aber
das ist auch jetzt, Musik mit einer Botschaft, ernst, Hermann Leopoldi.
Ich liebe Schubert, ich liebe Mozart.
Naja, 2028, ja, genau, 200. Todestag.
Also ich liebe das. Ich singe auch sehr gerne weibliche Komponistinnen. Ja. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass auch Frauen nach vorne gebracht werden. Es ist ja eine Mehr, dass die Männer besser komponieren als die Frauen. Das ist ja ein historischer Blödsinn. Das ist ja nur dem geschuldet aus der Historie heraus, dass die Frauen nicht die Möglichkeit hatten, aufgrund des Status, dass sie ihre Kompositionen nach oben bringen konnten. Ja?
Ja.
Aber das ist natürlich ein ausgewachsener Blödsinn, dass Frauen nicht so gut komponieren wie Männer. Da bin ich im Juni, habe ich eine Mail erhalten von einem Journalisten, den Sie kennen, den ich jetzt nicht nennen möchte, der mir wortwörtlich geschrieben hat, das ist ja doch vollkommen klar, das ist ja bewiesen, dass Frauen nicht singen können, nicht komponieren können. Ja, ja. Also da sind wir auch heute noch in einer, also da gibt es noch sehr viel zu tun in der Frauenförderung.
Wir haben da bei uns in den Zeitgesprächen eine junge Künstlerin gehabt, die Alma Deutscher, die jetzt
die
extra nach Wien, die jetzt das Dirigat,
die
komponiert auf Teufel komm aus und füllt in Amerika ganze Seele. Ne?
Natürlich. Also, aber im Kontext, wie viele tolle Komponistinnen
oder
es gibt.
Oder die Olga Neuwirth oder
aber das sind die Spitzen. Ja.
Ja.
Aber wenn man sich die Programme der Institute, der Institutionen ansieht, wie oft gehen sie in ein Konzert, wo nur Frauen gespielt werden? Wie oft gehen sie in ein Konzert, wo nur Männer gespielt werden?
Aber
wie oft sind sie in Konzerten, wo gar keine Frauen gespielt werden?
Wahrscheinlich hat man Frauen auch gar nicht sozusagen in die Nähe lassen, um das irgendwie entwickeln oder umsetzen zu können.
Es gibt ganz viel tolle Musik.
Ja.
Unsere Universität hat sich auch spezialisiert auf Frauen und Komponistinnen.
Ja.
Ja. Elena Ostleitner hat das begonnen. Da gibt es eine große Sammlung von Komponistinnen. Wir haben sehr viel Notenmaterial. Es gibt sehr, sehr viele tolle Musik. Es müsste nur der Goodwill der Kulturinstitutionen sein, zu sagen, so, und jetzt spielen wir auch mal Frauen, um das geht es.
Oder Auftragskompositionen.
Und Auftragskompositionen, ja. Genau, auch ja. Das. Material gibt es genug, Komponistinnen gibt es genug und daher...
Sind wir auch schon wieder in der Nähe vom Sport, weil Frauenfußball müssen wir jetzt auch fördern.
Ja, genau. Ja. Ich sage ja, Teil 2.
Ja. Was machen Sie, wenn Sie nicht im Kulturbereich sind und nicht gerade irgendwo bei irgendwo in Aufführungen oder Festspielen?
Ja,
oder?
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe in diesem Job sehr wenig Freizeit. Ich arbeite im Tag bis zu 14 Stunden. Es ist eine wunderschöne
das
Aufgabe.
Verbindet uns,
dadurch, dass ich Rektorin einer Musik- und Kunstuniversität bin, habe ich natürlich sehr viele Abendtermine. Ja. Aber ich lese gerne, ich bemühe mich, Sport zu machen. Aber ich muss sagen, das schaffe ich zeitmäßig wenig, aber das bemühe ich mich sehr. Und ich bin ein kompletter Familienmensch.
Das
ich
ist gut.
Genieße die Zeit mit meinem Sohn, der eh schon erwachsen ist natürlich. Ja. Und mit meiner Familie, meine Geschwister, meine engsten Freunde. Ja. Dieses Wochenende kommen alle meine Cousins und Cousinen aus Salzburg zu mir.
Sehr also, gut.
Ja, ich bin ein Familienmensch und aus dem schöpfe ich Kraft.
Das ist gut. Ja. Man muss den Sport, es gibt ja auch so passive Sportler wie, aber man kann ein bisschen Sport betreiben, wenn man Winston Churchill hat auch gewisse Grenzen gesetzt.
Ja. Aber es ist schon wichtig, Sport zu betreiben, weil auch wir in unserem Job sehr viel an den Schreibtischen sitzen.
Ja, aber Ausgleich, es muss nicht immer leistungsmäßig sein.
Nein, ich rede von Ausgleichssport. Und Singen per se ist ja auch eine körperliche Tätigkeit und das hilft mir seelisch und körperlich
auch. Und ist es wirklich so, dass Sänger, jetzt, was weiß ich nicht, wenn ich denke an die Isolde, im Tristan und Isolde, dass die wirklich dann sehr viel Körpergewicht verlieren wegen einer...
Da brauchen sie gar nicht an Wagner denken. Das ist immer so, bei einem Liederabend verliert man um die 2 Kilo. Aber das ist Wasser, ja?
Ja.
Ja, natürlich. Konzertieren ist jetzt aber wurscht, ob ich jetzt Sängerin bin oder Instrumentalistin oder Schauspielerin. Kann man sich wirklich vorstellen wie ein Hochleistungssport. Man muss in der Sekunde.
Man muss
in der Sekunde die Bestleistung bringen und es ist von der Konzentration anstrengend. Man braucht eine Kondition im Konzentrieren und man braucht eine körperliche Kondition.
Ist bei den Schauspielern auch so.
Bei allen. Also natürlich. Das ist eine körperliche Arbeit. Ja, ist eine schwere körperliche Arbeit.
Sie das ausgelöscht im Burgtheater von Thomas Bernhard. Ja. Da hat die Regisseurin hat den Murauer jetzt mit 8 Personen dargestellt. Ja. Aber theoretisch könnte man das auch mit einer Person darstellen.
Nein, aber Schauspielerin, Schauspieler zu sein oder Sängerin, also das ist... kann man wirklich vergleichen mit einem Hochleistungssport.
Ja, das glaube ich.
Du musst körperlich fit sein und für die Rolle trainieren.
Ja. Frau Rektorin, ich danke sehr herzlich fürs Gespräch. Alles, alles Gute. Und das hat den Geruch nach Fortsetzung.
Ich danke Ihnen sehr für die Einladung. Ja. Ich freue mich schon auf Teil 2.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke. Vielen Dank.
Danke.